Stoff.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 9 Uhr mit Jonas Ziegler. Die EU-Finanzminister beraten am zweiten Tag ihres Treffens in Warschau darüber, woher das Geld für eine Aufrüstung Europas kommen und wie es eingesetzt werden soll. In der Einladung des polnischen Finanzministers Domanski heißt es, angesichts knapper Kassen müsse man Investitionen besser abstimmen. Bisher setzen die EU-Staaten meist auf kleine Bestellungen bei heimischen Herstellern. Im Gespräch ist jetzt eine zwischenstaatliche Einrichtung, die Rüstungseinkäufe besser koordinieren soll. Das Wirtschaftsforschungsinstitut IFO warnt vor einer neuen Weltwirtschaftskrise. IFO-Chef Fuß sagte der Süddeutschen Zeitung, wenn jetzt neben den USA auch China und Europa auf eine protektionistische Wirtschaftspolitik setzen würden, sei das eine große Gefahr. China hat im Streit mit den USA die Zölle weiter erhöht, auf jetzt 125%. Aus Peking Benjamin Eisel.
Die Volksrepublik reagiert damit auf die jüngste Zollerhöhung von US-Präsident Donald Trump auf Einfuhren aus China. Diese liegen nun bei zusätzlichen 145%. Das Handelsministerium in Peking bezeichnete die US-Zölle als abnormal hoch, ohne praktische wirtschaftliche Signifikanz. Die Zölle würden als, Zitat, Witz in die Geschichte eingehen, heißt es in einer Mitteilung.
Die Arbeitgeberverbände kritisieren die Pläne von Union und SPD für ein stabiles Rentenniveau und bessere Mütterrenten als zu teuer. Nach ihren Berechnungen kosten sie bis 2031 rund 50 Milliarden Euro. Hauptgeschäftsführer Kampeter sagte, dass im Koalitionsvertrag leider nichts stehe, um die wachsenden Ausgaben in der Rentenversicherung zu begrenzen. Das bedeutet noch höhere Kosten für die Arbeitgeber und noch weniger netto für die Beschäftigten. Die Frauen in der SPD fordern von CDU-Chef Merz, dass er mindestens die Hälfte der Posten in seinem Kabinett mit Frauen besetzt. Die Vorsitzende der SPD-Frauen Neuchel sagte dem Tagesspiegel, das Parlament und die Regierung hätten die Aufgabe, alle zu vertreten, nicht nur die Männer. Deshalb sei es an den Parteien und letztlich am Kanzler, für eine 50-50 Verteilung bei den Spitzenposten zu sorgen. Nach einigen Verzögerungen hat der Abriss der Ringbahnbrücke in Berlin-Charlottenburg begonnen. Zum Start haben Betonzangen eine Rampe von der eigentlichen Brücke abgetrennt. Die Ringbahnbrücke war Mitte März wegen eines Risses gesperrt worden. Auch der S-Bahn-Verkehr unter der Brücke wurde eingestellt. Wenn alles nach Plan läuft, sollen die Arbeiten bis zum 25. April fertig sein. Das Wetter. Heute zunächst meist bewölkt, im Verlauf von Westen freundlicher, maximal 17 bis 20 Grad. Zurzeit in Berlin-Marzahn 10 und in Templin in der Uckermark 9 Grad. Morgen nach sonnigem Beginn zunehmend wolkig mit Schauern und Gewittern bei 21 bis 24 Grad. Die Zeit 9.03 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Weiter geht's mit Christoph Kober. Schönen guten Morgen. Allzu viele Produkte, Waren, hergestellt auch durch staatliche Subventionen, die in Europa auf den Markt abgeladen werden. Das war ein Spannungspunkt in der Vergangenheit zwischen Brüssel und Peking. Und bei manchen besteht die Sorge weiterhin, dass Europa noch mehr dieser Exporte abbekommen könnte, wenn China seine Produkte in den USA nicht mehr los wird. Stichwort Einfuhrzölle. Trotzdem, berichtet unser Brüssel-Korrespondent Andreas Meyer-Feist, sieht man den Konflikt zwischen den USA und China als Chance, um alte Streitigkeiten mit Peking beilegen zu können.
Es sind die Tage des vorsichtigen Tauwetters zwischen China und der EU. Während alle Welt nach Washington schaut, läuft die Brüsseler Diplomatie intensiv auch in eine andere Richtung.
We must engage constructively with China to find solutions in our mutual interest.
Mit China zusammenarbeiten in unserem beiderseitigen Interesse. So ungewohnt harmonisch formulierte es EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen, die einst heftig gegen China polterte. Aber jetzt schickte sie ihren wichtigsten Helfer, EU-Handelskommissar Maroš Šefčovič, zu seinem chinesischen Amtskollegen Wang Wentao. Das Ziel, sich locker zu machen, gegenseitig und miteinander, und zu schauen, was geht. Angefangen beim alten Zwist um E-Autos. Das Leitmotiv: Wenn Trump im Zollstreit aufzündet, will die EU mit China abrüsten.
I went there as a first member of the new commission to set up this new course of work.
Bei den E-Autos will die EU anfangen. Ursula von der Leyen hatte ein Anti-Dumping-Verfahren gegen China durchgesetzt, das am Ende auch deutsche Autobauer getroffen hat, die in China zum Teil in Kooperation komplette E-Autos bauen. Anti-Dumping-Zölle bis zu 35,5% bei der Einfuhr von chinesischen Elektroautos in die EU verärgerten die Führung in Peking. Die machte im Gegenzug französischen Cognac teurer, um es Brüssel heimzuzahlen. Mit diesem Ping-Pong könnte bald Schluss sein, hofft Bernd Lange. Der SPD-Politiker ist Chef des Handelsausschusses im Europaparlament.
Dass es eben Mindestpreise gibt, die von den Herstellern einen Ausgleich für die illegalen Subventionen darstellen. Und darüber verhandeln wir, und da pushe ich auch sehr stark für, gegenüber der chinesischen Seite als auch gegenüber der Kommission, gerade in diesem globalen Umfeld mit Herrn Trump und mit anderen.
Höhere Preise könnten sich am Ende die Hersteller einstecken. Überhaupt sollen die mehr in Europa machen, sprich vermehrt hier ihre E-Autos bauen, zusammen mit den Herstellern, die schon da sind. Es geht um Wettbewerbsbedingungen, um einen fairen Marktzugang für EU-Unternehmen. Die EU und China arbeiten an einer Vereinbarung, erklärte ein Sprecher der EU-Kommission. Wir wollen gleiche Wettbewerbsbedingungen und das Problem unfairer Subventionen angehen, mit durchsetzbaren und überprüfbaren Verpflichtungen.
And monitorable commitments.
Ob das reicht? Unklar. Die Meinungen in den EU-Mitgliedsländern uneinheitlich. China werde Europa mit Überkapazitäten überschwemmen, falls der US-Markt wegfällt, egal ob der Zollstreit um die Autos beigelegt wird. Aber auch hier gibt es Pläne in Brüssel. Zum einen geht es um Importkontingente. Die Einfuhren könnten beschränkt werden, um eine Warenschwemme aus China zu vermeiden. Zum anderen geht es um Zusatzgebühren für Online-Versender und neue Verpflichtungen für Importeure. Genau hier droht aber auch neues Konfliktpotenzial. Vielleicht gibt es eine Lösung, vielleicht auch nicht. Vor dem geplanten EU-China-Gipfel, der im Juli stattfinden soll. In China, nicht in Europa.
Das ist die Analyse von Andreas Meyer-Feist aus Brüssel. 7:09 die Zeit. Um Wollen und um Können geht es jetzt. Erst dauert es in der Bundespolitik Wochen, bis man einen gemeinsamen Willen formuliert. Und dann 4 Jahre, in denen man zeigen kann, dass man diesen Willen auch umsetzen kann. Hauptstadtkorrespondent Uwe Jahn wollte und konnte sich seine Gedanken machen über diese Gemengelage. Hier seine Berliner Notizen der Woche.
Was die mutmaßlich künftige Regierung will, steht schon mal auf knapp 150 Seiten im Koalitionsvertrag. Unionschef Friedrich Merz.
Wir wollen ein Land werden, in dem die Menschen Freude haben zu arbeiten, Freude haben, sich auch gesellschaftspolitisch, politisch zu engagieren. Wir wollen ein Land sein, das es einfach wieder besser macht.
Besser machen ist schön, besser wissen auch. Was immer Jens Spahn, CDU, in der neuen Regierung werden will, einen selbst ausgedachten Titel für die Koalition, kann er schon liefern.
Ich spreche immer von der Wir-haben-den-Schuss-gehört-Koalition. Was meine ich damit? Der 23. Februar, so lang noch gar nicht her, der Wahltag, hat uns ja einen ziemlichen Warnschuss gegeben.
Und den konnte man, selbst wenn man wollte, kaum überhören. CSU-Chef Markus Söder überhört man auch nicht. Er hat am Koalitionsvertrag mitgewirkt und ist begeistert, fast wie von sich selbst.
Dieser Koalitionsvertrag, ich empfehle übrigens, ihn genau zu lesen, kann ein kleiner Bestseller werden, denn jeder Satz ist Politik pur.
Politik pur? Als wollte Söder sich bescheiden und auf kleine Gemeinheiten oder Fotos vom Essen verzichten können. Ganz anders sieht es bei Lars Klingbeil von der SPD aus. Er hat in den letzten Wochen eindrucksvoll gezeigt, dass man Wahlen ruhig verlieren kann, wenn der Wille, etwas zu werden, nur stark genug ist.
Wir wollen den Menschen, den Unternehmen mehr vertrauen. Nicht alles muss bis ins Kleinste geregelt werden. Die Bagger müssen arbeiten und die Faxgeräte in unserem Land müssen entsorgt werden.
Das kann man wohl laut sagen. Apropos laut, kommen wir zur AfD-Chefin Alice Weidel, die selbst wenn sie ein gutes Haar am Koalitionsvertrag finden könnte, es gar nicht zugeben wollte.
Es bleibt festzuhalten, dass dieser Koalitionsvertrag eine Kapitulationsurkunde von Friedrich Merz ist.
Einen vergifteten Titel für die Koalition kann man sich auch bei der Linken vorstellen. Heidi Reichenegg zum Beispiel will es so sagen.
Die Reste-Rampe-Koalition, die RERA-Co, das würde ich als Namen vorschlagen.
Die Grünen wollen wohl nicht mit einem Namensvorschlag dienen, Aber Gutes kann Parteichefin Franziska Brandner dem Koalitionsvertrag auch nicht abgewinnen.
Diese Koalition hat Geld wie Heu, aber Ideen wie Stroh.
Irgendwo zwischen Heu und Stroh kann man die Wahrheit suchen, wenn man will. Wir wollen zum Schluss kommen, und zwar mit dem künftigen Kanzler.
Wir überwinden die Polarisierung in unserem Land, damit wir gemeinsam Chancen ergreifen können.
Die Polarisierung überwinden, das wäre was. Ob Merz auch kann, was er da will?
Die Berliner Notizen waren das von unserem Hauptstadtkorrespondenten Uwe Jahn. Um 9:10. Der Kampf gegen Rassentrennung, für Freiheit und Gleichberechtigung war ihre Lebensaufgabe. Kunst und Tanzen waren ihre Werkzeuge dafür. Freda Josephine McDonald, besser bekannt als Josephine Baker, von der ist jetzt die Rede. Heute vor 50 Jahren ist sie in Frankreich gestorben. Und unsere Korrespondentin Caroline Diller lässt ihr bewegtes Leben nochmal Revue passieren.
Paris in den 20er Jahren. Wenn Josephine Baker auftritt, rast das Publikum. Denn so etwas hatte hier noch keiner gesehen. Josephine ist schön. Sie ist schwarz, trägt kaum mehr als ein Bananenröckchen. Und sie tanzt wie keine zuvor. Wild, expressiv, ungehemmt. Als junge Tänzerin ist Josephine aus den USA nach Frankreich gekommen, auch um dem offenen Rassismus in ihrem Heimatland zu entfliehen. Sie habe gewusst, dass sie in Frankreich frei sein werde. So sagt sie es viele Jahre später im französischen Rundfunk.
Je savais qu'en France j'aurais la liberté d'esprit et de corps.
Où sont mes bananes? C'est vrai. Quand j'avais des bananes autrefois, c'est que je n'avais pas de complications. Non?
In Frankreich wird sie zur Ikone und zur Projektionsfläche für Klischees von Erotik und Exotismus. Josephine bedient diese Klischees und bricht sie, bewusst und gezielt. Als glamourösen Star habe sie sich aber nie betrachtet, erzählt sie 1975 im Interview mit dem Fernsehsender TF1.
Je ne suis rien de tout ça.
Ich bin nichts von alledem und ich war es nie. Ich wurde adoptiert, erst von Paris und später von der Welt. Man hat mich auf ein Podest gestellt und natürlich akzeptiere ich das, auch mit Freude. Aber ich sehe mich nicht bewusst als Berühmtheit.
Weniger bekannt ist, was Josephine Baker auch war, nämlich Spionin, Unterlieutenant der französischen Luftwaffe und Resistancekämpferin. Im Zweiten Weltkrieg schmuggelt sie geheime Informationen für die französische Exilregierung unter Charles de Gaulle und für die Alliierten aus dem besetzten Paris. Ihre Einsatzorte?
Angleterre, Ägypten.
England, Ägypten, überall. In der Wüste, in Nordafrika.
Revenant ici, etc., etc.
Qu'est-ce que vous faisiez?
Und was tat sie dort?
Was ich tun musste. Und ich war sehr stolz darauf, das tun zu können.
Schon zu Lebzeiten erhält sie dafür militärische Auszeichnungen. Und 2021 die größte Ehre, die Frankreich gewährt. Als erste schwarze Frau bekommt Josephine einen Platz im Pantheon, der Ruhmeshalle der französischen Nationalhelden.
Ma France. C'est Josephine.
Mein Frankreich, das ist Josephine, sagte Präsident Emmanuel Macron bei den Feierlichkeiten.
Héroïne de guerre, combattante.
Sie war Kriegsheldin, Kämpferin, Tänzerin, Sängerin. Eine Schwarze, die sich für Schwarze einsetzte, aber vor allem eine Frau, die für das Menschliche kämpfte. Amerikanerin und Französin.
Américaine et française.
Josephine Baker ist auch dabei, als im August 1963 rund 250.000 Menschen nach Washington ziehen, um gleiche Bürgerrechte für Afroamerikaner einzufordern. Es sei der schönste Tag ihres Lebens, sagt Baker, in ihrer Uniform der französischen Armee an der Seite von Martin Luther King.
I want you to know that this is the happiest day of my entire life.
Ihre Kunst und ihr Erfolg sind für Josephine Baker zutiefst politisch. Und sie setzt ihre Berühmtheit gezielt ein, um für ihre Ideale zu kämpfen.
Puisque Paris est une femme, Banane.
Ein halbes Jahrhundert nach ihrem Tod hat sie in Frankreich noch immer Heldenstatus. Die Pariser Aile de la Chanson erinnert an diesem Wochenende an das bewegte Leben von Josephine mit einer Tanzrevue wie sonst.
Heute ist der 50. Todestag von Josephine Baker. Das Porträt war von unserer Frankreich-Korrespondentin Caroline Diller. 9.15 Uhr jetzt.
RBB 24 Inforadio Sport.
All jene, die es mit Hertha BSC halten, dürfen sich freuen. Der Fußball-Zweitligist spielt endlich wieder erfolgreich. Die vergangenen drei Spiele hat die Hertha allesamt gewonnen. Und heute soll ein weiterer Erfolg hinzukommen gegen Zweitliganachbar Darmstadt. Unser Reporter Jakob Rüger weiß, freuen würden sich darüber nicht nur die Fans, sondern auch der Trainer.
Seit 6 Partien ist Stefan Leitl nun Trainer von Hertha BSC. Er holte 10 Punkte und steht damit in der 6 Spiele umfassenden Leitl-Tabelle auf dem 2. Platz der 2. Liga.
Vera hat mich natürlich aufgeklärt über diese Tabelle, weil ich beschäftige mich mit sowas nicht. Schön, dass wir punkten. Es war auch nötig zu punkten.
Hertha hat sich stabilisiert mit 3 Siegen in Folge. Das gelang zuletzt 2019 einem Hertha-Trainer. Nun will Leitl auch die Heimschwäche beheben. Kein Team holte im eigenen Stadion weniger Punkte als die Berliner.
Wir haben ein überragendes Stadion, wir haben einen überragenden Support hier und dementsprechend ist es schon wichtig, jetzt vor allen Dingen für diese Saison, aber auch im Ausblick Zukunft, dass wir eine gewisse Heimstärke entwickeln.
Damit soll gegen Darmstadt begonnen werden. 45.000 Zuschauer werden erwartet.
Für mich eine richtig gute Mannschaft, auch in der Besetzung. Es ist schon oberstes Regal in dieser Liga, das muss man auch sagen. Und spielen einen sehr, sehr ansehnlichen Ball mit viel Vertikalität übers Zentrum, das wirklich gefährlich sein kann.
Und ausgerechnet jetzt, nach dem beachtlichen 1:0 Auswärtssieg in Köln, muss die so stabile Defensive umgebaut werden. Kenny ist gesperrt und Clemens verletzt.
Also es ist ja grundsätzlich so, dass wenn man so ein Spiel spielt, wie wir es in Köln getan haben, dann wechselt man natürlich als Trainer eher ungern. Und trotzdem sind wir jetzt gezwungen dadurch.
Es eröffnen sich für die Bankspieler neue Möglichkeiten. Längst geht es auch darum, wer über den Sommer hinaus in Berlin bleiben darf. 8 Verträge laufen aus.
Ich glaube, dass da auch die ersten Gespräche schon geführt wurden und ich glaube aber auch, dass wir gut daran tun, diese Gespräche dann erst zu intensivieren, wenn wir safe sind.
Dafür braucht Hertha noch ein paar Punkte. Die ordentlichen Leistungen der letzten Wochen lassen Trainer Leitl aber zuversichtlich in die Zukunft blicken.
Ich glaube, jeder spürt, wie geil es ist, Spiele zu gewinnen. Ja, es ist das Einzige, was zählt und wir wollen einfach in diesem Flow bleiben und uns dieses Gefühl auch erhalten.
Damit die positive Bilanz der Leitl-Tabelle weiter ausgebaut werden kann, am besten schon gegen Darmstadt.
Das ist der Bericht von Jakob Rüger. Um 13 Uhr ist Anstoß im Olympiastadion in Berlin und wer die Partie live und in voller Länge hören will, der kann das über unsere App tun oder über unsere Website inforadio.de. Um 15 Uhr beginnt dann unsere Bundesliga-Sendung hier im Programm. In der wird es vor allem auch um das Spiel von Union Berlin gehen. Die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart ist zu Gast beim Meister und Pokalsieger in Leverkusen.
Die Qualität von Leverkusen können wir gerne beschreiben. Mit einem Satz eine absolute Spitzenmannschaft in allen Bereichen. Und wir wollen es ihnen so schwer wie möglich machen. Wir wollen in Leverkusen punkten. Daran werden wir alles setzen.
Sagt Union-Trainer Steffen Baumgart. Eröffnet wurde der Bundesligaspieltag gestern Abend in Wolfsburg. Der VfL dort hat verloren gegen Leipzig mit 2:3 und verliert damit die Europapokalplätze immer weiter aus den Augen. Wir haben fest im Blick das Wetter für Berlin und Brandenburg. Da gibt es heute Vormittag dichte Wolken und dann im Laufe des Tages Auflockerungen von Westbrandenburg her, dann schiebt sich auch immer mehr die Sonne durch, wenn die Wolken beiseite gehen. Wir haben Höchsttemperaturen heute von 17 bis 20 Grad. Im Moment 10 Grad in Frankfurt, 9 Grad in Brandenburg an der Havel und in Berlin sind es auch zwischen 8 und 10 Grad.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Den hat Jonas Ziegler.
A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieckhaveland. Zwischen Großkreuz und Lees 10 Minuten stockender Verkehr an einer Baustelle. A12 Berlin Richtung Frankfurt Oder. Zwischen Storkow und Fürstenwalde West ist die Autobahn nach einem Unfall gesperrt. Letzte freie Ausfahrt ist Friedersdorf. B87 Frankfurt Oder Richtung Luckau. Zwischen Müllrose und Rago Behinderungen nach Unfall. Stadtverkehr Berlin A100 Richtung Wedding. An der Baustelle am Dreieck Funkturm läuft der Verkehr bis Spandauer Damm einspurig über die Gegenfahrbahn. Fahrzeuge über 3,5 Tonnen werden über Messedamm umgeleitet. Bei der S-Bahn Berlin fahren Busse statt Bahnen für die S3, 5, 7 und 9 zwischen Ostbahnhof und Alexanderplatz. Bei der S3 zwischen Erkner und Rahnsdorf und bei der S5 zwischen Strausberg und Strausberg Nord.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 9.20 Uhr mit Jonas Ziegler. Die EU-Finanzminister beraten am zweiten Tag ihres Treffens in Warschau darüber, woher das Geld für eine Aufrüstung Europas kommen und wie es eingesetzt werden soll. In der Einladung des polnischen Finanzministers Domanski heißt es, angesichts knapper Kassen müsse man Investitionen besser abstimmen. Bisher setzen die EU-Staaten meist auf kleine Bestellungen bei heimischen Herstellern. Im Gespräch ist jetzt eine zwischenstaatliche Einrichtung, die Rüstungseinkäufe besser koordinieren soll. Das Wirtschaftsforschungsinstitut IFO warnt vor einer neuen Weltwirtschaftskrise. IFO-Chef Fuß sagte der Süddeutschen Zeitung, wenn jetzt neben den USA auch China und Europa auf eine protektionistische Wirtschaftspolitik setzen würden, sei das eine große Gefahr. Laut Fuß zerstörten die USA im Moment ihre Reputation als zuverlässiger Vertragspartner. Dass die EU nicht sofort mit Gegenmaßnahmen auf die US-Zölle reagiert, sei richtig. China hingegen macht im Zollstreit weiter. Heute sollen die Abgaben auf US-Importe auf 125% steigen. Der designierte Bundeskanzler Merz führt offenbar schon jetzt Gespräche mit den europäischen Nachbarn. Dabei gehe es um die Pläne, Asylsuchende an den deutschen Grenzen zurückweisen zu können, sagte CDU-Generalsekretär Linnemann der Rheinischen Post. Hauptstadtkorrespondent Jim Bob Nikschas.
Carsten Lindemann zeigte sich sicher, dass es Zurückweisungen an den Grenzen geben werde. Rechtlich sind sie jedoch umstritten, weil die EU-Staaten verpflichtet sind, Asylgesuche von Migranten zunächst zu prüfen. Unionsvertreter drängen darauf, beim Thema Migration noch vor der Sommerpause Änderungen durchzusetzen.
Nach einigen Verzögerungen hat der Abriss der Ringbahnbrücke in Berlin-Charlottenburg begonnen. Zum Start haben Betonzangen eine Rampe von der eigentlichen Brücke abgetrennt. Die Ringbahnbrücke war Mitte März wegen eines Risses gesperrt worden. Auch der S-Bahn-Verkehr unter der Brücke wurde eingestellt. Wenn alles nach Plan läuft, sollen die Arbeiten bis zum 25. April fertig sein. Ranghohe Vertreter aus Washington und Teheran sprechen heute über das umstrittene Atomprogramm des Iran. Im Sultanat Oman werden der US-Sondergesandte Witkoff und der iranische Außenminister Araghchi für den Auftakt des Dialogs erwartet. Witkoff signalisierte in einem Zeitungsinterview die Kompromissbereitschaft der USA. Der Iran dürfe nur nicht in der Lage sein, eine Atombombe zu bauen. Dies sei für die USA die rote Linie, so Witkoff. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute zunächst meist bewölkt, im Verlauf von Westen freundlicher, maximal 17 bis 20 Grad. Zurzeit in Berlin-Marzahn 10 und in Templin in der Uckermark 9 Grad, schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen. Morgen nach sonnigem Beginn zunehmend wolkig mit Schauern und Gewittern bei 21 bis 24 Grad. Die Zeit 9.23 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Weiter geht's mit Christoph Kober. Schönen guten Tag. Die USA und der Iran sind Erzfeinde und Präsident Trump hat diese Beziehung nicht unbedingt zum Besseren wandeln können. Nun will er den Iran offenbar in die Knie zwingen und ein neues Abkommen über das Atomprogramm des Landes schießen. Zunächst wollen die Länder miteinander reden. Heute im Oman. Hochrangige Delegationen aus den USA und des Iran sind dazu angereist. Die aktuelle Gemengelage fasst unser Korrespondent für den Iran, Uwe Lüb, zusammen.
Immerhin reden die USA und der Iran nun miteinander irgendwie. Die Ansage des obersten religiösen Führers und damit mächtigsten Figur im Iran, Ali Khamenei, klang neulich nämlich noch so. Wenn wir uns erinnern, wir haben mehrere Jahre lang verhandelt und dann fegte diese Person das unterzeichnete Dokument vom Tisch und zerriss es. Wie kann man mit dieser Person verhandeln? Die gemeinte Person ist US-Präsident Donald Trump. Der hat 2018 das Atomabkommen mit dem Iran einseitig aufgekündigt und neue Sanktionen verhängt. Die treffen den Iran hart. Das Regime will sie loswerden, weil vermutlich nur so der von den Menschen lang ersehnte wirtschaftliche Aufschwung kommt. Präsident Pezeshkian strebt daher normale Beziehungen zu den USA an. Die erste Hürde auf dem Weg dorthin, das ist der oberste Führer Khamenei, hat er offenbar genommen, wenn er sagt: Ich spreche mit dem obersten Führer mehrmals pro Woche. Er hat keine Einwände gegen amerikanische Investoren im Land. Was wir ablehnen, sind Verschwörungen, Putschversuche und die falsche Politik, die sie verfolgen. Zu der falschen Politik zählt vor allem die Unterstützung Israels durch die USA und Drohgebärden Trumps. Entweder mache der Iran über sein Atomprogramm einen Deal oder das Land werde bombardiert. Wenn die Gespräche mit dem Iran nicht erfolgreich sind, ist der Iran in großer Gefahr. Und ich sage es nur ungern, in großer Gefahr, weil sie keine Atomwaffe haben dürfen. Darum geht es den USA, den Europäern, eigentlich der ganzen UNO und allen voran Israel. Dabei wolle der Iran keine Atomwaffen produzieren, so stehe es in einer Fatwa, einem islamischen Rechtsgutachten. Ob es sie wirklich gibt, ist umstritten. Allerdings haben Ultrakonservative im Iran mehrfach darauf gedrängt, sie aufzuheben. Andererseits hindert der Iran Kontrolleure der Internationalen Atomenergiebehörde immer wieder an ihrer Arbeit. Also sagt Trump, Deal oder Bomben. Doch zurück zu den Verhandlungen. Seit 2018 hat sich das Gestrüpp gegenseitiger Vorwürfe zu einem stattlichen Knoten verwoben. Den gilt es zu durchschlagen, sagt ein Mann in Teheran und spricht damit vielen im Land aus der Seele. Beide Seiten folgen alten Mustern und streiten, aber ich denke, dass sie unter Vermittlung arabischer Länder letztlich miteinander reden werden. Denn es gibt keinen anderen Weg als Verhandlungen. Am Anfang gehe es zwar nur um verhandlungstechnische Fragen, sagt der iranische Analyst Nader Karimi Yuni, aber die Zeichen stünden auf Erfolg, denn beide Seiten wollten Krieg vermeiden und der Iran wenigstens eine Lockerung der Sanktionen erreichen. Ein weiterer Grund ist, dass es für Trump am wichtigsten ist, dass der Iran keine Atomwaffen baut. Die USA wissen, dass der Iran weder die Fähigkeiten dazu hat, noch jetzt welche bauen will. Genau daran gibt es international Zweifel. Doch der Iran braucht eine Lösung, denn ohne Einigung greifen zusätzlich zu den US-Sanktionen im Herbst auch wieder die Sanktionen der UNO. Für den Iran wäre das wohl kaum mehr zu verkraften.
Soweit Uwe Lüb, unser Korrespondent für den Iran. Um 9.27 Uhr. Und wir bleiben in der Region, in der Türkei. Da hat es gleich zwei Gerichtsprozesse an einem Tag gegeben für den inhaftierten Oppositionspolitiker Ekrem İmamoğlu gestern. Beide haben nichts mit den aktuellen Korruptions- und Terrorvorwürfen gegen ihn zu tun, wegen derer er ja in Untersuchungshaft sitzt. Aber die Prozesse wegen Betrugsvorwürfen und weil İmamoğlu einen Staatsanwalt bedroht haben soll, die könnten zu Haftstrafen und einem Politikverbot für ihn führen, den Rivalen von Präsident Erdogan. Auch heute hat İmamoğlus Partei CHP zu Protesten gegen seine Inhaftierung aufgerufen. Solidarität hat İmamoğlus Lage auch im Ausland ausgelöst, etwa bei Belit Onay von den Grünen, Oberbürgermeister von Hannover. Und als Präsidiumsmitglied des Deutschen Städtetages war er kürzlich zu Besuch in der Türkei. Ich habe heute Morgen mit Herrn Onay gesprochen und von diesem Besuch hat er mir als erstes berichtet.
Also wir waren Anfang der Woche mit vielen Oberbürgermeistern, Oberbürgermeisterinnen aus Deutschland zu Gast beim türkischen Städtetag. Das war eigentlich eine Veranstaltung, die vor Monaten schon von Ekrem İmamoğlu höchstpersönlich selber auch geplant und er hat auch eingeladen, sozusagen organisiert war. Und das hat sich natürlich jetzt dramatisch verändert. Wir waren dennoch zu Gast und haben dort viele Amtskolleginnen und Kollegen getroffen. Und die Stimmung in der Stadt ist schon spürbar. Also es war eine starke Polizeipräsenz, beispielsweise am Taksimplatz, also einem zentralen Ort in der Stadt. Die Barrikaden standen noch dort, die Polizeibarrikaden. Und man merkt schon, dass da natürlich die Polizeipräsenz sehr, sehr sichtbar ist und auch eine Botschaft aussendet sozusagen in Richtung der Protestierenden.
Ja, es gibt ja Proteste auch in anderen Teilen des Landes. Dazu hat ja die CHP, Mamulus Partei, aufgerufen. Wie glauben Sie, wie schätzen Sie das ein? Kann dieser Protest Erdogan gefährlich werden?
Also der Protest ist schon erfolgreich, denke ich, aus Sicht der CHP jedenfalls. Es ist eine doch starke Mobilisierung, wie viele fühlen sich an die Gezi-Proteste damals 2013 auch ein Stück weit erinnert. Sie sind besser organisiert, sie sind sozusagen auch immer an verschiedenen Orten, kommen die Menschen zusammen, also nicht nur in Istanbul, sondern auch in anderen Städten. Insofern ist das schon etwas, was, glaube ich, eine starke Mobilisierung gleichzeitig bedeutet. Aber darüber hinaus gibt es, und das ist, glaube ich, das Gefährlichere auch für die Regierung, eine starke Unzufriedenheit insgesamt in der Breite, also weit über die Protestierenden hinaus, auch in die eigene Wählerschaft hinein, weil viele Menschen einfach deutlich spüren und merken, da ist der Vorwurf nicht strafrechtlich haltbar, sondern eher politisch begründet. Und das dem Braten riechen natürlich viele Menschen.
Es hat gegen die Absetzung Imamoglu's als Bürgermeister Istanbuls und die Tatsache, dass er jetzt in Untersuchungshaft sitzt, starken Protest auch aus dem Ausland gegeben. Anschlag auf die Demokratie heißt es da von verschiedener Seite, nicht zuletzt auch von der amtierenden Bundesregierung. Wie nehmen die Menschen in der Türkei diese Äußerungen wahr?
Also die werden natürlich wahrgenommen. Gleichzeitig war es aber schon auch ein Thema bei unserem Besuch, dass da eine große Dankbarkeit war, dass wir da waren, weil die Einschätzung schon ist, dass die Türkei derzeit international einfach sehr stark ist. An der Türkei kommt man nicht vorbei, wenn es um Russland geht, NATO, Syrien, Migration. Also man kann es sich nicht verscherzen mit der Türkei. Und deshalb haben viele in der Türkei, gerade die Oppositionspolitiker, noch die Sorge, dass deshalb der Protest und auch die Wortmeldungen eher sehr zaghaft bleiben. Und deshalb war man besonders dankbar, dass jetzt auch viele Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeister angereist sind, um auch Solidarität zu üben, um auch deutlich zu machen, wir stehen an der Seite, wir wollen weiter in Partnerschaft, wir wollen im Austausch bleiben. Und dieses Signal, dafür ist man sehr, sehr dankbar, wird aber schon gesucht auch aus dem Ausland. Und bisher die Proteste oder die Wortmeldungen, die bisher erfolgt sind, sind doch eher zaghaft.
Ja, wenn man tatsächlich Unterstützung aus dem Ausland sucht, was kann die dann bewirken? Was wäre der Effekt?
Also was, glaube ich, immer wieder eingefordert wird, sehr deutlich, ist zum einen eben, dass da dieses Thema benannt wird, dass klar und deutlich ausgesprochen wird, dass es hier eben nicht um strafrechtliche Themen geht, sondern klar und deutlich darum, einen starken Gegenkandidaten mundtot zu machen und aus dem Rennen zu ziehen, also mit einem Politikverbot womöglich sogar zu belegen. Und gleichzeitig wünscht man sich aber auch, gerade auf der kommunalen Ebene, und das war ja die sehr erfolgreiche Ebene jetzt bei den letzten Kommunalwahlen, also wo die Opposition wirklich auch viele, viele Rathäuser gewinnen konnte, dass man in Kooperation geht, in Zusammenarbeit geht. Und deshalb war auch die Verabredung, die wir jetzt Anfang der Woche mit den Menschen, mit den Kolleginnen und Kollegen getroffen haben, da auch stärker ins Gespräch zu gehen und auch weitere Partnerschaften aufzubauen.
Herr Onay, heute sind wieder Demonstrationen im Nordosten des Landes in der Türkei angekündigt. Am Mittwoch gab es Demos in Istanbul. Hier in Deutschland scheint es aber, als ob der große Protest vorbei ist. Stimmt das? Was hören Sie da?
Also ich spüre auch hier große Unruhe. Also das, was in der Türkei passiert, beschäftigt natürlich auch die Menschen hier. Das treibt sie um. Alle merken ja auch gerade, dass mit dieser Art von Vorgehen demokratische Standards ausgehöhlt werden. Die Proteste waren auch hier teilweise spürbar. Sie sind aber nicht so stark wie in der Türkei. Das ist richtig. Das Thema ist aber dennoch ganz weit oben auf der Agenda bei den Gesprächen, die ich jedenfalls auch mit türkeistämmigen Menschen führe.
Das sagt Belit Onay von den Grünen, Oberbürgermeister von Hannover und Präsidiumsmitglied des Deutschen Städtetages. Jetzt haben wir es, 9.33 Uhr. Für die Finanzverantwortlichen in Städten und Kommunen war es eine ordentliche Rechenarbeit diese Woche. Lohnkosten sind für sie ein bedeutender Posten und es kommen Gehaltserhöhungen. Insgesamt knapp 6% plus in diesem und im nächsten Jahr haben die Arbeitgeber und Gewerkschaften für den öffentlichen Dienst vereinbart. Das könnte mancherorts eng werden. Unsere Reporterin Elisa Göppert hat in einigen mehr oder weniger klammen Kommunen in Ostbrandenburg nachgefragt, was der neue Tarifvertrag im öffentlichen Dienst mit steigenden Lohnkosten für sie bedeutet.
Den letzten beißen die Hunde, sagt man immer so schön. Und es wird alles auf die Kommunen abgewälzt, ohne zu gucken, wie die Kommune das denn leisten kann.
Sagt Thomas Mix, ehrenamtlicher Bürgermeister von Buckow. Wie alle Kommunen will auch er für seine städtischen Beschäftigten faire Löhne. Aber
andererseits geraten gerade die schwachen Kommunen mit schwacher Finanzlage durch steigende Personalkosten sehr, sehr stark unter Druck.
Dieses Jahr kommen auf Buckow etwa 58.000 Euro mehr Lohnkosten zu. Nächstes Jahr nochmal zusätzliche 52.000 Euro. Die Kassen der 1.500 Einwohner zählenden Stadt sind leer, sagt Mix.
Wir haben null Spielraum.
Nadine Gebauer klingt da entspannter. 565.000 Euro mehr Lohn wird Fürstenwalde den rund 400 städtischen Mitarbeitenden dieses Jahr bezahlen können, sagt die Pressesprecherin der Stadt an der Spree.
Es ist natürlich eine Herausforderung, das zusätzliche Geld aufzubringen, aber durch die vorausschauende Planung ist jetzt nichts, was uns tatsächlich vor große katastrophale Herausforderungen stellt.
Wie Fürstenwalde haben auch Prenzlau und Seelow steigende Löhne für ihre Beschäftigten im diesjährigen Haushalt bereits eingeplant. Langfristig müssen aber auch sie schauen, wie sie die steigenden Kosten stemmen.
Und das ist eben die schwierige Frage, die ich gerne laut und deutlich immer wieder aufs Neue dem Land Brandenburg stellen möchte. Wie stellt ihr euch das vor?
Buckows Bürgermeister Mix sieht das Land in der Verantwortung, an die Kommunen delegierte Aufgaben auch zu bezahlen. Ähnlich sieht das Seelows Bürgermeister Robert Nitz. Mit Blick auf das von der Bundesregierung angekündigte Sonderpaket sagt er:
Was ich tatsächlich fordere, ist, dass diese Summen dann auch tatsächlich bei den Kommunen in der Selbstverwaltung ankommen. Denn wir sind es hier an der Basis, die mit den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort dann auch das gesellschaftliche Leben gestalten.
Das sagt Robert Nitz, Bürgermeister von Seelow im Landkreis Märkisch-Oderland, in einem Beitrag von Elisa Göppert. 9.35 Uhr.
RBB 24 Inforadio Wirtschaft.
Die nächste Bankfiliale ist nicht ein paar Straßen weiter, dort werden immer mehr Filialen geschlossen, sondern in den Hosentaschen von uns allen, wenn wir es denn besitzen, das Smartphone. Fintechs, die Dienstleister der digitalen Finanzbranche, versprechen, dass wir unser Geld sicher und profitabel online verwalten und vermehren können. Und Berlins Wirtschaftspolitik hofft bereits, mit diesen Fintechs zum neuen deutschen Bankenstandort zu werden. Sebastian Schöbel berichtet für unsere Wirtschaftsredaktion.
Fintechs sind erwachsen geworden. Vorbei die Zeit, in der Skeptiker bei Finanztechnologie eher an Bitcoin-Glücksritter oder Krypto-Scammer dachten. In Berlin ist die Branche längst zu einem der ökonomischen Hoffnungsbringer geworden. Digitale Zahlungsdienste, KI-gestützte Robo-Trader und Kontoführung komplett über das Handy sind die Zukunft der Finanzindustrie. Davon ist Berlins Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey überzeugt.
Die Frage, ob das eine Zukunft hat, die ist die gleiche Frage, wenn man fragt, ob Digitalisierung eine Zukunft hat. Selbstverständlich haben diese digitalen Finanzmarktinstrumente und die digitalen Finanzmarktunternehmen eine Zukunft.
Im Wettlauf um den Titel Startup-Hauptstadt hat Berlin zwar längst harte Konkurrenz bekommen, doch bei den Fintechs ist die Bundeshauptstadt Deutschlands unangefochtene Nummer 1. Laut einer Studie der Wirtschaftsberatung Ernst & Young wurden 2024 mehr als 460 Millionen Euro in Berliner Fintechs investiert. Das entsprach fast 90% aller Investitionen in die Branche deutschlandweit.
Man muss sich das ja mal vorstellen. Frankfurt am Main ist der traditionelle Bankenstandort. Aber der Bankenstandort der Zukunft, der Fintech-wichtigste Standort in Deutschland, ist Berlin.
Denn hier gibt es nicht nur die meisten Risikokapitalgeber, die in Fintech-Startups investieren, sondern auch ein sehr gutes, wie Gründer es nennen, Ökosystem, also vor allem Unterstützungsprogramme für Startups, ein Netzwerk aus vielen mittleren und einigen großen Fintechs sowie zahlreiche internationale Fachkräfte.
Was wirklich in Berlin gefehlt hat, aber jetzt da ist, ist die Vibe,
sagt Ingmar Stupp vom Fintech-Startup Tilta aus Berlin-Mitte. Die FIBE, Berlins Fintech-Konferenz, die dieses Jahr zum zweiten Mal stattfindet, war für Stupp das noch fehlende Puzzleteil für die Branche.
Denn wir sind wirklich in den letzten Jahren, wirklich jedes Jahr nach Amsterdam auf die Money 2020 gepilgert, obwohl Berlin ja so ein starkes Fintech-Ökosystem hat. Und jetzt ist auch endlich mal eine würdige Konferenz dafür da.
Die FIBE, das sind Impulsvorträge von Vordenkern der Szene, Workshops zu komplexen KI-Systemen zur Geldwäschebekämpfung, Diskussionsrunden über die Zukunft des Bankenwesens und zwischendurch Pausen am Espressowagen, am Foodtruck oder an der riesigen Carrera-Rennbahn, die ein Kreditkartenkonzern aufgebaut hat zum Zeitvertreib. Alles sehr seriös, sagt Erik Romba, Fintech-Experte bei der Kanzlei Osborne Clark.
kein Wildwest. Agil, innovativ, manchmal schneller als der ein oder andere denken kann, aber das ist nicht unreguliert.
Das sagt dieser Verfechter von Fintechs. Mehr über diese aufstrebende Branche in der Finanzwelt erfahren Sie heute in unserer Wirtschaftsdokumentation um kurz nach 11:30. Der Beitrag war von Sebastian Schöbel. Das Wetter für Berlin und Brandenburg: erst bewölkt, später mit mehr Auflockerungen und Sonne. Die Höchstwerte 17 bis 20 Grad, derzeit sind es zwischen 8 und 10 Grad.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Den hat Jonas Ziegler.
A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreikafelland zwischen Großkreuz und Lees 10 Minuten stockender Verkehr an einer Baustelle. A12 Berlin Richtung Frankfurt-Oder zwischen Storkow und Fürstenwalde West ist die Autobahn nach einem Unfall gesperrt. Letzte freie Ausfahrt Friedersdorf. B87 Frankfurt-Oder Richtung Luckau zwischen Müllrose und Rago Behinderungen nach einem Unfall. Stadtverkehr Berlin, Hohenschönhausen-Falkenberger Chaussee. In Höhe Pablo-Picasso-Straße sind die Ampeln ausgefallen.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 9.40 Uhr mit Jonas Ziegler. Die EU-Finanzminister beraten am zweiten Tag ihres Treffens in Warschau darüber, woher das Geld für eine Aufrüstung Europas kommen und wie es eingesetzt werden soll. In der Einladung des polnischen Finanzministers Domanski heißt es, angesichts knapper Kassen müsse man Investitionen besser abstimmen. Bisher setzen die EU-Staaten meist auf kleine Bestellungen bei heimischen Herstellern. Im Gespräch ist jetzt eine zwischenstaatliche Einrichtung, die Rüstungseinkäufe besser koordinieren soll. Das Wirtschaftsforschungsinstitut IFO warnt vor einer neuen Weltwirtschaftskrise. IFO-Chef Fuß sagte der Süddeutschen Zeitung, wenn jetzt neben den USA auch China und Europa auf eine protektionistische Wirtschaftspolitik setzen würden, sei das eine große Gefahr. China hat im Streit mit den USA die Zölle weiter erhöht auf jetzt 125%. Aus Peking Benjamin Eisel.
Die Volksrepublik reagiert damit auf die jüngste Zollerhöhung von US-Präsident Donald Trump auf Einfuhren aus China. Diese liegen nun bei zusätzlichen 145%. Das Handelsministerium in Peking bezeichnete die US-Zölle als abnormal hoch, ohne praktische wirtschaftliche Signifikanz. Die Zölle würden als, Zitat, Witz in die Geschichte eingehen, heißt es in einer Mitteilung.
Die Arbeitgeberverbände kritisieren die Pläne von Union und SPD für ein stabiles Rentenniveau und bessere Mütterrenten als zu teuer. Nach ihren Berechnungen kosten sie bis 2031 rund 50 Milliarden Euro. Hauptgeschäftsführer Kampeter sagte, dass im Koalitionsvertrag leider nichts stehe, um die wachsenden Ausgaben in der Rentenversicherung zu begrenzen. Das bedeutet noch höhere Kosten für die Arbeitgeber und noch weniger Netto für die Beschäftigten. Dänemark verlängert seine Kontrollen an der Grenze zu Deutschland um weitere 6 Monate. Das Justizministerium begründete die Entscheidung mit einer anhaltenden Terrorbedrohung. Dänemark hatte die Grenzkontrollen Anfang 2016 eingeführt und immer wieder mit verschiedenen Begründungen verlängert. Nach einigen Verzögerungen hat der Abriss der Ringbahnbrücke in Berlin-Charlottenburg begonnen. Zum Start haben Betonzangen eine Rampe von der eigentlichen Brücke abgetrennt. Die Ringbahnbrücke war Mitte März wegen eines Risses gesperrt worden. Auch der S-Bahn-Verkehr unter der Brücke wurde eingestellt. Wenn alles nach Plan läuft, sollen die Arbeiten bis 25. April fertig sein. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute zunächst meist bewölkt, im Verlauf von Westen freundlicher, maximal 17 bis 20 Grad. Zurzeit in Berlin-Spandau 10 und in Mannschnum-Oderbruch 11 Grad. Schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen. Morgen nach sonnigem Beginn zunehmend wolkig mit Schauern und Gewittern bei 21 bis 24 Grad. Die Zeit 9.43 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Weiter geht's mit Christoph Kober im Studio. Schönen guten Morgen. Das war eine emotionale Debatte diese Woche im Kreistag Oberhavel. Zuvor hat es ja auch schon heftige Proteste gegeben, aber am Ende steht fest, Die umstrittene Schließung des Klinikums Hennigsdorf ist beschlossen. Zwar erst in rund 7 Jahren, aber sie kommt. Stattdessen soll am Standort ein ambulantes Zentrum entstehen. Die Notfallversorgung und die Klinik für Psychiatrie sollen erhalten bleiben. Das Ganze ist Teil der Krankenhausreform, die im Januar in Kraft getreten ist und im Flächenland Brandenburg mit sehr unterschiedlicher Bevölkerungsdichte ziemliche Diskussionen ausgelöst hat. Darum, welche medizinische Versorgung wo möglich sein kann, möglich sein muss. Anfang März hatte es, wie gesagt, heftige Proteste gegeben gegen diese geplante Schließung. Am Mittwoch die knappe Entscheidung im Kreistag, dass dieses Klinikum geschlossen wird. Darüber habe ich gesprochen mit Alexander Tönnies von der SPD ist er natürlich, Landrat in Oberhavel. Und ich wollte als erstes von ihm wissen, ob er damit gerechnet hat, dass es wirklich so eine emotionale Frage ist.
Ja, das war mir und allen Beteiligten von Anfang an bewusst, dass das hochemotional ist, dass das zu Wellen der Empörung auch schlagen wird. Damit haben wir gerechnet und man muss da wirklich auch Respekt haben, dass ehrenamtliche Kreistagsmitglieder so eine weitreichende Entscheidung treffen müssen.
Können Sie diese Entscheidung nochmal begründen? Die ist 30-20 gefallen, also dafür, dass dieses Klinikum geschlossen wird. Können Sie das nochmal begründen? Waren das jetzt finanzielle Zwänge oder vorausschauendes Handeln?
Das war ganz klar vorausschauendes Handeln, denn wir haben uns das Krankenhausgesetz des Bundes, was ja vor kurzem erst in Kraft getreten ist, angeguckt und die Folgen abgeschätzt. Und da werden ganz klare Kriterien vorgegeben, in welchem Abstand denn Krankenhäuser liegen müssen. Da geht es konkret um Fahrminuten. Und Hennigsdorf hat nun mal die geografische Lage in unmittelbarer Berlin-Nähe mit 5 weiteren Krankenhäusern. Und deshalb musste diese strategische Entscheidung fallen, die aber natürlich unendlich schwer ist.
Dieser Prozess, das Klinikum zu schließen, beziehungsweise bis es soweit ist, der dauert ja 7 Jahre. Der Chef der Oberhavel-Kliniken hat gesagt, es muss Hennigsdorf renoviert werden, in Oranienburg gebaut werden. Rechnet sich diese Strukturreform überhaupt?
Ja, es geht auch ums Geld. Es geht aber auch darum, das knappe medizinische Personal vom Chefarzt bis zur Pflegerin so zu konzentrieren, dass wirklich Leistungen unter einem Dach aus einer Hand angeboten werden können. Das ist Kern dieser Reform. Und wir haben gesunde, finanziell gesunde Kliniken. Und das sollten wir natürlich auch beibehalten. Und deshalb diese strategische Entscheidung, die wir im Kreistag getroffen haben.
Aber nochmal zum Verständnis. Also wenn es jetzt heißt, Leute, die davon betroffen sind, die können dann auch nach Oranienburg fahren. Das ist ein zumutbarer Weg, sagen Sie, ja, für alle Bevölkerungsschichten.
Ja, wir liegen ja auch nur 16 Kilometer zwischen Oranienburg und Hennigsdorf entfernt. Und es ist, wenn man den ganzen Landkreis betrachtet, sogar für einen nennenswerten Teil der Bevölkerung eine Verbesserung, weil die dann dichter ranrücken, wenn man nach Gransee und Fürstenberg zum Beispiel schaut.
Brandenburgs Gesundheitsministerin Müller dringt im Bundesrat auf zusätzliche Mittel des Bundes für die Krankenhäuser, die eben teils in Schieflage sind, nicht zuletzt auch in Brandenburg. Braucht auch Oberhavel dieses Geld?
Ja, wir sind auf Transformationsgelder angewiesen und da stehe ich auch voll hinter der Gesundheitsministerin, denn es ist ja auch niemandem zu erklären, dass der Bund ein so weitreichendes Gesetz erlässt und sich dann selber an der Finanzierung nicht beteiligt. Und da sind die Forderungen des Landes Brandenburg vollkommen gerechtfertigt, die unterstützen wir auch. Denn so ein Transformationsprozess, der kostet bei uns in Oberhavel allein zwischen 350 und 400 Millionen Euro.
Wie viel Geld genau erhoffen Sie sich da?
Ja, wir hoffen schon, dass wir im Laufe der 10 Jahre, die dieser Transformationsfonds gilt, zwischen 150 und 200 Millionen Euro wenigstens bekommen an Unterstützung.
Ja, die Krankenhausreform ist das große politische Projekt Ihres Parteifreundes Karl Lauterbach, dem amtierenden Gesundheitsminister. Finden Sie die denn prinzipiell richtig und gelungen?
Prinzipiell, fachlich, medizinfachlich macht sie durchaus Sinn. Sie ist allerdings in der Umsetzung und in der Kommunikation absolut kritikwürdig gelaufen. Da ist etwas in sehr kurzer Zeit durchgepeitscht worden. Da könnte man sich Beispiele in anderen Bundesländern nehmen, zum Beispiel Nordrhein-Westfalen. Die haben einen vergleichbaren Prozess seit 2018 mit viel mehr Kommunikation und Beteiligung durchgeführt.
Das sagt Alexander Tönnies, SPD-Landrat in Oberhavel. Jetzt haben wir es 9.48 Uhr. Hier ist der RBB 24 Inforadio Verkehrsservice mit einer Gefahrenmeldung. Vorsicht auf der A10 östlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Barnim. Zwischen Rüdersdorf und Hellersdorf liegt ein Metallteil auf der mittleren Spur. Nachdem in den vergangenen Wochen mehrere Deutsche beim Einreiseversuch in die USA festgesetzt und zurückgeschickt wurden, sind viele Touristen beunruhigt. Kann ich überhaupt noch in die USA reisen? Was erwartet mich dort an der Grenze? Reiseveranstalter merken diese Verunsicherung bereits deutlich, berichtet Ruth Kirchner aus dem Hauptstadtstudio.
Reiseveranstalter Timo Kohlenberg schaut besorgt auf die Urlaubssaison. Seit dem Amtsantritt von Donald Trump laufen bei dem Spezialisten für USA-Reisen die Geschäfte nicht mehr so gut.
Ich schätze da so auf 15-20% ist das bei uns seit Ende Februar eingebrochen an neuen Anfragen und Buchungen. Also das merkt man schon.
Andere Reiseveranstalter berichten Ähnliches. Grund für die Zurückhaltung: Trump und seine erratische Politik und Berichte über einige Deutsche, die bei der Einreise abgewiesen wurden. Passiert ist das der 19-jährigen Maria aus Rostock. Die US-Behörden hätten ihr und ihrer Freundin vorgeworfen, mit Touristenvisa in den USA arbeiten zu wollen.
Das ist so irgendwie alles so absurd und surreal gewesen und dass einem das dann so vorgeworfen wird, obwohl das irgendwie gar nicht stimmt und man kann aber auch dagegen gar nichts machen dann in dem Moment.
Maria und ihre Freundin kamen nach einer Nacht in US-Gewahrsam wieder frei und mussten sofort ausreisen. Ein 34-jähriger Deutscher mit US-Aufenthaltsgenehmigung sitzt mittlerweile seit mehr als 4 Wochen in amerikanischer Abschiebehaft. Christian Wagner, Sprecher des Auswärtigen Amtes, ist besorgt, spricht aber von Einzelfällen.
Wir sind in diesen Fällen auch in Kontakt mit den Angehörigen und mit den Personen und leisten dort, wo gewünscht, konsularische Betreuung.
Außenpolitiker werden deutlicher. Johannes Wadefuhl von der CDU bezeichnet das Vorgehen der US-Behörden als nicht akzeptabel.
Das, was wir da jetzt beobachtet haben, das ist mit Sicherheit sehr irritierend und wird sicherlich auch Gesprächsgegenstand der neuen Bundesregierung mit den US-Behörden sein müssen.
Wadefuhl fordert Aufklärung. Doch nicht erst seit dem Amtsantritt von Trump kann die Einreise in die USA nervenzerrend sein. US-Grenzbeamte sind nicht gerade bekannt für einen freundlichen Umgang mit ihrer Kundschaft. Wegen der jüngsten Vorfälle raten einige Online-Portale, vor der Einreise Trump-kritische Chatverläufe auf dem Handy und Social-Media-Posts zu löschen. Wie sich langfristig die Trump-Regierung auf Reisen auswirkt, ist noch unklar. Das Auswärtige Amt hat zunächst vor einigen Wochen die Reisehinweise für die USA ergänzt. Vorstrafen in den USA, falsche Angaben zum Aufenthaltszweck oder eine auch nur geringfügige Überschreitung der Aufenthaltsdauer, heißt es jetzt, können zu Festnahme, Abschiebehaft und Abschiebung führen. Und einen Anspruch auf Einreise gibt es nicht. Die endgültige Entscheidung trifft der US-Grenzbeamte.
Das ist der Bericht von Ruth Kirchner aus unserem Hauptstadtstudio. Um 9.51 Uhr. Der RBB-Rundfunkrat ist gestern Nachmittag zu einer 4,5-stündigen Sondersitzung zusammengekommen. Es ging nochmal um die fehlerhafte Berichterstattung im Zusammenhang mit dem grünen Politiker und damaligen Bundestagsabgeordneten Stefan Gelbhaar. Diskutiert wurde auch über den Abschlussbericht der unabhängigen Expertenkommission dazu. Und auch auf der Tagesordnung die RBB-Sparmaßnahmen und der damit verbundene Umbau des Senders mit angekündigten Entlassungen hat die Rundfunkratsmitglieder interessiert. In einem gesonderten Tagesordnungspunkt das Ganze. Unser Medienexperte Jörg Wagner war im Haus des Rundfunks in Berlin dabei.
Die News kam direkt zu Sitzungsbeginn. Die Senatskanzlei in ihrer Rolle als Rechtsaufsicht kritisiert in einem Schreiben an den RBB die Personalentscheidungen infolge der fehlerhaften Berichterstattung über den grünen Politiker Stefan Gelbhaar. Diese seien nicht konform mit dem RBB-Staatsvertrag. Insbesondere die neue Tätigkeit des Chefredakteurs im RBB nach seinem Rücktritt bedürfe einer Überprüfung. RBB-Intendantin Ulrike Demmer vor dem Rundfunkrat.
Das Direktorium steht zu allen Entscheidungen, die Glaubwürdigkeit der Berichterstattung des RBB zu stärken. Dazu zählt auch, dass David Biesinger temporär mit einer neuen Aufgabe außerhalb der Redaktion betraut worden ist. Und wir lehnen alle Versuche, Herrn Biesinger als Chefredakteur wieder einzusetzen ab. Genauso lehnen wir aber auch alle Versuche ab, ihn aus dem Haus zu vertreiben.
Der Vertreter der Rechtsaufsicht des Berliner Senats wollte sich im Rundfunkrat auch zu den inzwischen veröffentlichten Presseberichten nicht äußern. Schwerpunkt in der öffentlichen Rundfunkratssitzung waren die aus dem Expertenbericht abgeleiteten Maßnahmen. Die zurückgetretene, aber noch geschäftsführende Programmdirektorin Katrin Günther.
Die zentralen Maßnahmen betreffen die Überarbeitung redaktioneller Regelwerke in Zusammenarbeit mit der Abteilung Qualitätsmanagement. Die redaktionelle Verantwortung wird in Zukunft klarer geregelt, ebenso wie Abläufe und Abnahmeprozesse. Zudem werden wir die zweifelsfrei im Haus vorhandene investigative Expertise stärker und schneller einbinden und auch der verbindliche Umgang mit Quellen, eidesstattlichen Versicherungen und juristischen Abnahmen wird geregelt.
Mehrheitlich begrüßte der Rundfunkrat die im Weiteren noch konkreter ausgeführten Maßnahmen. Einzelne Mitglieder kritisierten jedoch, dass man als Kontrollgremium den 96-seitigen Expertenbericht nur in einem Lesesaal in Augenschein nehmen durfte. Zweiter Sitzungsschwerpunkt war der Plan zum Umbau des RBB, untersetzt mit einer soliden Finanzierung. Dafür sei man im RBB bereit, 22 Millionen Euro aus dem Honorar- und Personalbudget zu streichen, 13 Millionen Euro davon wieder in die digitale Transformation zu investieren und parallel die Unternehmensstrukturen effizienter zu gestalten. Bei der Programmgestaltung wolle man bei neuen Projekten zudem stärker Ergebnisse der Marktforschung berücksichtigen. Einer der stärksten Kritiker des Zielbild 2028 genannten Umbaus ist der Doc-Filmer Andres Feil. Entsandt in den Rundfunkrat von der Akademie der Künste, der den Verlust von programmlichem Risiko und Innovation befürchtet.
Es gibt dann eine Portfoliosteuerung, so heißt es, die entscheidet, die haben die Budgethoheit. Das heißt, die Redaktionen werden ja demotiviert. Sie wissen eigentlich, wenn man auf die Plattform schaut, in 5 Jahren, in 10 Jahren gibt es keine Redaktionen mehr. Es gibt nur noch Algorithmen.
Die Diskussion im Rundfunkrat ist nicht abgeschlossen. Auch Gewerkschaften und Belegschaft werden in den kommenden Wochen in den Prozess mit einbezogen.
Jörg Wagner war das über die Sondersitzung des RBB-Rundfunkrats gestern. 9.55 Uhr.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Ja, wer ist das denn eigentlich, dieser Godot, auf den Didi und Gogo in Samuel Becketts berühmtem Stück die ganze Zeit warten? Seit über 70 Jahren lädt dieser Klassiker Warten auf Godot des absurden Theaters dazu ein, mit den beiden Clowns auf der Bühne über das Warten, den Sinn des Lebens und die Erlösung zu sinnieren und auch zu lachen. Am Berliner Ensemble hat der belgische Regisseur Luc Perceval sich den Klassiker jetzt vorgenommen, Warten auf Godot. Ob es denn auch tatsächlich lustig war, was auf der Bühne zu sehen war, das habe ich unsere Theaterkritikerin Barbara Behrendt gefragt.
Also es zeigte jedenfalls den Willen, lustig sein zu wollen. Didi und Gogo wollen hier ein bisschen dick und doof imitieren, ein Pärchen, das sich anschreit und das trotzdem ohne einander nicht kann. Deshalb geht's ziemlich laut zu und es gibt auch den Versuch zur Situationskomik. Von der Decke hängt ein Kabel, da holt sich Didi einen Stromschlag, seine Hose rutscht ihm ständig über den nackten Hintern. Es gibt Wasserbomben, mit denen man sich ins Gesicht spritzen kann. Ich fand's eher ein bisschen albern, muss ich sagen.
Warten die beiden denn unterm Baum, wie bei Samuel Beckett?
Nee, den klassischen Baum, den gibt's hier nicht. Die Bühne von Katrin Brack, die besteht aus einem Symbol und das sind Theaterscheinwerfer. Und die stehen und hängen in allen Ausrichtungen herum. Das ist also ein Spiel im Spiel. Die Schauspieler stehen auf der Bühne und nicht in der Welt. Und später, wenn das zweite Paar auftritt, Potze und Lucky, Herr und Knecht, wird auch ins Publikum reingespielt. Da klettert Lucky wie ein Irrer über die Zuschauer, muss von Potze eingefangen werden, der sich dann auch durch die Reihen bahnt. Das ist aber eine reine Unterhaltungsnummer. Am wichtigsten ist aber, dass die Soufflöse mit auf der Bühne sitzt und die Regieanweisungen spricht. Und Didi und Gogo hören das, nehmen ihr zwischendurch auch mal das Textbuch weg und lesen darin. Und das zeigt ihnen, sie sind eigentlich Figuren eines Stücks.
Schauen wir mal auf die Besetzung. Matthias Brandt, der bekannte Filmschauspieler, spielt Gogo. Paul Herwig spielt Didi. Was ist das für ein Paar?
Ja, Matthias Brandt ist so der Düstere, der immer vom Tod spricht. Der trägt eine Brille mit orangefarbenen Gläsern. Die Haare stehen zu Berge wie so eine zerdetschte Fliege, liegt ja die meiste Zeit am Boden. Und sein Gegenpart ist Didi, Paul Herwig, mager wie ein Obdachloser, hyperaktiv, immer am Schnalzen und Trippeln und am Hoffen. Godot wird kommen, dann sind wir gerettet, sagt er. Das sind Figuren zwischen Groteske und Albtraum. Mein Problem mit den beiden ist, dass das so völlig verkünstelte Figuren sind. Also das Stück hat bei Beckett ja auch eine große Einfachheit und Zuneigung zu den Figuren. Das sind ja schlicht auch alte Männer am Straßenrand, die sich die Zeit vertreiben. Aber diese beiden hier, die gehen einen nicht wirklich was an. Zuerst schreien sie sich an, später versinken sie in so einem bleiernen Pathos. Es sind nach der Pause dann auch einige Stühle im Publikum leer geblieben.
Und interpretiert der Regisseur Luc Perceval diesen Stoff auf eine bestimmte Art und Weise?
Ja, und das finde ich auch nicht unproblematisch. Da müssen wir nochmal auf die Soufflöse zurückkommen. Das Textbuch, in dem Didi blättert, die Stimme, die die beiden hören, besagt ja, egal was ihr tut, euer Buch ist geschrieben, euer Schicksal ist gemacht. Es gibt eine höhere Instanz, die euch sieht. Und das ist eigentlich das Gegenteil von Beckett. Da geht es ja genau darum, dass es keine Sinnhaftigkeit gibt. Und wie schwer es für uns Menschen ist, es auszuhalten, dass wir auf Erlösung warten, die aber nicht kommt. Deshalb ist das ein Abend, der, finde ich, auf keiner Ebene wirklich stimmig funktioniert. Nicht im Spiel, aber eben auch nicht in der Interpretation.
Sagt Barbara Behrendt über Warten auf Godot von Samuel Beckett in der Regie von Luc Perceval am 18. und 19. April wieder am Berliner Ensemble. Das Wetter für Berlin und Brandenburg hat heute Vormittag oftmals stark Bewölkung für uns parat. Im Laufe des Tages gibt es dann Auflockerungen und auch sonnige Abschnitte. Die Höchsttemperaturen heute 17 bis 20 Grad. Derzeit haben wir zwischen 9 und 10 Grad. Morgen wird es dann bis zu 24 Grad noch ein bisschen wärmer. Mein Name ist Christoph Kober. Haben Sie ein fulminant schönes Wochenende. Was auf Straße und Schiene wichtig ist, gibt's von Jonas Ziegler.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreikafeland zwischen Großkreuz und Leest stockender Verkehr an einer Baustelle. Es dauert 20 Minuten länger. A12 Berlin Richtung Frankfurt oder zwischen Storke und Fürstenwalde West Behinderungen nach einem Unfall. Stadtverkehr Berlin A100 Richtung Wedding. An der Baustelle am Dreieck Funkturm läuft der Verkehr bis Spandauer Damm nur einspurig über die Gegenfahrbahn. Fahrzeuge über 3,5 Tonnen müssen den Bereich über Messedamm umfahren. Wir wünschen, wo es geht, gute Fahrt.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 10 Uhr mit Jonas Ziegler. Das Wirtschaftsforschungsinstitut IFO warnt vor einer neuen Weltwirtschaftskrise. IFO-Chef Fuß sagte der Süddeutschen Zeitung, wenn jetzt neben den USA auch China und Europa auf eine protektionistische Wirtschaftspolitik setzen würden, sei das eine große Gefahr. Laut Fuß zerstörten die USA im Moment ihre Reputation als zuverlässiger Vertragspartner. Dass die EU nicht sofort mit Gegenmaßnahmen auf die US-Zölle reagiert, sei richtig. China hingegen macht im Zollstreit weiter. Seit heute gelten auf US-Importe Zölle in Höhe von 125%. Am zweiten Tag ihres Treffens in Warschau wollen die Finanzminister und Ministerinnen der EU über die Finanzierung der Aufrüstung Europas sprechen. Unter anderem als Reaktion auf den Kurswechsel der USA in der Ukraine-Politik unter Präsident Trump will die EU stark aufrüsten. Aus Brüssel Jakob Mayer.
Europas Rüstungsmärkte sind zersplittert, weil Länder in vergleichsweise kleinen Stückzahlen vorzugsweise bei heimischen Unternehmen bestellen, anstatt sich abzustimmen. Die Runde diskutiert in Warschau über einen Vorschlag der Brüsseler Denkfabrik Bruegel, die eine neue innerstaatliche Einrichtung empfiehlt, der auch Nicht-EU-Länder wie Großbritannien beitreten könnten.
CDU-Chef Merz spricht laut seinem Generalsekretär Linnemann schon mit Deutschlands Nachbarländern über Zurückweisungen an den Grenzen. Linnemann sagte der Rheinischen Post, diese Zurückweisungen werde es geben, so sei es im Koalitionsvertrag vereinbart. Er nannte es außerdem entscheidend, dass die Union das Innenministerium übernehmen wird. Das erleichtere zum Beispiel Abschiebeflüge. Der Landrat von Oberhavel-Tönjes verteidigt die beschlossene Klinikschließung in Hennigsdorf. Das sei vorausschauendes Handeln, sagte der SPD-Politiker im RBB 24 Inforadio. Im Krankenhausgesetz des Bundes würden Abstände klar vorgegeben. Und Hennigsdorf sei nun einmal in unmittelbarer Nähe von Berlin mit 5 weiteren Krankenhäusern. Neben finanziellen Fragen gehe es auch darum, knappes medizinisches Personal zu konzentrieren, so Tönnies. Nach einigen Verzögerungen hat der Abriss der Ringbahnbrücke in Berlin-Charlottenburg begonnen. Zum Start haben Betonzangen eine Rampe von der eigentlichen Brücke abgetrennt. Natascha Gutschmidt, RBB 24.
Grund für den späteren Start war, dass die Rampe zur Brücke noch einmal zusätzlich